Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unseren letzten Sendungen haben wir uns mit den großen Propheten des Alten Testaments auseinandergesetzt. Und die letzte prophetische Gestalt, die wir besprochen haben, war der große Prophet Daniel. Wir haben erfahren, dass Daniel bereits in jungen Jahren von Jerusalem nach Babylon verschleppt worden ist. Damals hatte nämlich der babylonische König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem erobert und nahm nun auch verschiedene junge Männer aus hochgestellten Familien als Geiseln mit nach Babylon. In Babylon war dann Daniel zusammen mit seinen Freunden nach dem königlichen Muster erzogen worden. Er wurde eingeführt in die babylonische Sprache, er lernte die Kultur und die Literatur dieses Landes kennen und er wurde dann eingeführt auch in den Königshof. Daniel zeichnete sich von Anfang an durch eine große Weisheit aus. Und diese Weisheit, die wurde ihm vom Geist Gottes geschenkt. Daniel hat sich von Anfang an auch dadurch ausgezeichnet, dass er seinem jüdischen Glauben auch am Königshof treu geblieben ist. Er hielt sich an die jüdischen Speisevorschriften und er hielt sich auch an die verschiedenen Gebetsordnungen des jüdischen Glaubens. Und es gab damals auch manchmal Schwierigkeiten, weil nämlich die Babylonier und verschiedene hohe Beamten das nicht gerne gesehen haben. Aber Daniel und seine Freunde standen zu ihrem Glauben. Und da kam es dann auch zu einer großen Bewährungsprobe. Wir erinnern uns, der König Nebukadnezar ließ ein großes Standbild aufstellen. Und alle sollten diese riesige Statue verehren und vor ihr niederfallen. Aber Daniel und seine Freunde fielen nicht vor diesem Standbild, vor diesem Götzenbild nieder. Und da wurden sie nun bestraft. Man hat sie in einen Feuerofen geworfen. Wir haben gehört, dass es sich dabei um eine Ziegelbrennerei gehandelt hat. Und die jungen Männer wurden da hineingeworfen in diese große Halle von dieser Ziegelbrennerei. Und da wurde dann das Feuer entfacht. Und dieses Feuer hätte dann diese jungen Männer versenkt und verbrannt. Aber da geschah ein Wunder. Da kam ein Engel und schützte diese Männer. Und sie sangen in diesem Feuerofen, in dieser Ziegelbrennerei. Und alle wunderten sich und spürten, dass hier Gott eingegriffen hatte. Daniel und seine Freunde standen also zu ihrem Glauben, obwohl sie sich damals in Lebensgefahr begaben. Aber Gott zeigte durch diese Männer, dass er der wahre Gott ist. Heute wollen wir uns nun einer weiteren bekannten Episode im Leben des Propheten Daniel zuwenden. Und da geht es um das bekannte Gastmahl von Belshazzar. Und dann wollen wir zunächst einmal wissen, wer ist denn dieser Belshazzar? Belshazzar war ein babylonischer König und war der Nachfolger von König Nebukadnezar. Dieser König Belshazzar gab nun ein Gastmahl und lud dazu 1000 Menschen aus dem Reich ein. Es kamen also die Großen des Reiches zusammen, um mit ihrem König zu feiern. Und da wollen wir nun einmal diese bekannte Geschichte lesen. Und dazu schlagen wir auf das Buch Daniel, 5. Kapitel, Vers 1. Also Daniel, 5. Kapitel, ab dem 1. Vers. König Belshazzar gab ein großes Gastmahl für seine Großen. Es waren 1000 Menschen. Und zusammen mit den 1000 sprach er dem Wein zu. In seiner Weinlaune nun ließ Belshazzar die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte. Jetzt sollten der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Man holte also die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Gotteshauses in Jerusalem mitgenommen hatte. Und der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und lobten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Also hier wird uns geschildert, wie man bei diesem großen Gastmahl die Gefäße, die Kelche aus dem Tempel von Jerusalem herbeiholt, die damals König Nebukadnezar anlässlich der Eroberung von Jerusalem aus dem Tempel mitgenommen hatte. Und nun wurden diese Gefäße, diese Kelche, die man bei den Feiern im Tempel für den Gottesdienst verwendet hat, dazu missbraucht, um bei einer Feier Wein zu trinken. Aber was geschieht jetzt? In derselben Stunde erschienen die Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter etwas auf die weiß getünchte Wand des königlichen Palastes. Also mitten in diesem großen Saal erscheint jetzt auf einmal eine Menschenhand. Ein Finger von einer Menschenhand und schreibt gegenüber dem großen Leuchter, der also diesen riesigen Saal erleuchtet hat, etwas auf die weiß getünchte Wand in diesem Saal. Der König sah den Rücken der Hand, als sie schrieb. Da erbleichte er und seine Gedanken erschreckten ihn. Seine Glieder wurden schwach und ihm schlotterten die Knie. Der König schrie laut, man solle die Wahrsager und Sterndeuter holen. Dann sagte er zu den Weisen von Babylon, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, was er auch sei, er soll in Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Reich herrschen. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie waren nicht imstande, die Schrift zu lesen oder dem König zu sagen, was sie bedeutete. Da erschrak König Belshazzar noch mehr und sein Gesicht wurde bleich. Auch seine Großen gerieten in Angst. Da die Rufe des Königs und seiner Großen bis zur Königin drangen, kam sie in den Festsaal und sagte, O König, mögest du ewig leben. Lass dich von deinen Gedanken nicht erschrecken. Du brauchst nicht zu erbleichen. In deinem Reich gibt es einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zu deines Vaters Zeiten fand man bei ihm Erleuchtung und Einsicht und Weisheit, wie sie nur die Götter haben. Deshalb hat König Nebukadnezar, dein Vater, ihn zum Obersten der Zeichendeuter, Wahrsager und Sterndeuter ernannt. Dein eigener Vater, o König. Bei diesem Daniel also, dem der König den Namen Belshazzar gegeben hat, fand man außergewöhnlichen Geist sowie Erkenntnis und Einsicht und die Gabe, Träume auszulegen, Rätsel zu erklären und schwierige Fragen zu lösen. Darum lass jetzt Daniel herrufen. Er wird die Deutung geben. Daniel wurde vor den König gebracht und der König sagte zu ihm: Du also bist Daniel, einer von den verschleppten Juden, die mein Vater, der König, aus Juda hierher gebracht hat. In dir, so habe ich gehört, ist der Geist der Götter. Und bei dir fand man Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit. Man hat die Weisen und die Wahrsager vor mich gebracht, damit sie diese Schrift lesen und mir deuten. Sie konnten mir aber nicht sagen, was das Geschriebene bedeutet. Doch du, so habe ich gehört, kannst Deutungen geben und schwierige Fragen lösen. Wenn du nun die Schrift lesen und mir deuten kannst, sollst du in Purpur gekleidet werden, um den Hals eine goldene Kette tragen und als der Dritte in meinem Reich herrschen. Daniel gab dem König zur Antwort: Behalte deine Gaben oder schenk sie einem anderen. Aber die Schrift will ich für den König lesen und deuten. Und dann fuhr Daniel fort und sagte zum König: Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Du und deine Großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem alle deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Das Geschriebene lautet aber: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Diese Worte bedeuten: Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht dir ein Ende. Tekel, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Also Daniel hat dem König ganz klar zu verstehen gegeben, dass er und seine Großen sich gegen Gott verfehlt haben, weil sie aus diesen Gefäßen des Tempels Wein getrunken haben und weil sie sakrale Gegenstände für ein weltliches Fest missbraucht haben. Und sie haben noch dazu die Götter gelobt, diese Götter, die aus einfachen Materialien bestanden. Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein haben sie gepriesen. Und Daniel sagt, diese Götter, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber, sagt Daniel, der Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem alle Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Und deswegen, weil du Gott gelästert hast, bekommst du jetzt dein Urteil. Und jetzt sagt Daniel, was diese Schrift bedeutet Mene Tekel Upasin. Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht dir ein Ende. Tekel, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Ein unheimliches Urteil. Die Herrschaft hat gezählte Tage. Ein König, der sich nicht an Gott hält, dessen Herrschaft dauert nicht ewig. Und dann, er wurde gewogen, er wurde auf die Gerichtswaage gestellt und für zu leicht befunden. Er ist kein Schwergewicht. Die Schale geht nach oben. Und drittens, geteilt wird dein Reich. Und zwei anderen Völkern gegeben, nämlich den Medern und den Persern. Und nun hören wir noch die letzten Verse. Da befahl Belshazzar, Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals zu legen. Und er ließ verkünden, dass Daniel als der Dritte im Reich herrschen sollte. Aber noch in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Babylonier, getötet. Und der Meder Darius übernahm die Königsherrschaft im Alter von 62 Jahren. Wir wissen von der Geschichte her, dass also die Meder und die Perser Babylon erobert haben. Und sie sind bei Nacht in diese Stadt Babylon eingedrungen und haben den Palast erobert. Und der König wird getötet. Liebe Freunde, hier sehen wir anhand dieses Berichtes über dieses Gastmahl, dass auch die Mächtigen unter dem Gericht Gottes stehen. Es wird dem König klar und deutlich gemacht, dass er sich gegen Gott verfehlt hat. Und deswegen ist jetzt seine Herrschaft am Ende. Er wird vor ein Gericht Gottes gestellt und auf die Waage des Gerichtes gelegt und er wird für zu leicht befunden. Und sein Reich wird jetzt von anderen Völkern übernommen. Die Meder und die Perser erobern Babylon. Das zeigt uns, dass auch große Reiche, die über lange Zeit die anderen Völker unterworfen haben, irgendwann mit ihrer Herrschaft zu Ende kommen, wenn sie sich nicht an Gott ausrichten. Es zeigt sich immer wieder in der Geschichte, dass große und mächtige Reiche entstehen, aber irgendwann wird dann diese Herrschaft zu einer gottlosen Herrschaft. Und dann beginnt der Niedergang. Und dann werden diese Völker oft dekadent. Und dann geht der Glauben verloren. Und dann gehen oft auch die Sitten verloren. Und dann kommt das Ende. Und andere Völker übernehmen die Herrschaft. Das ist die Botschaft von diesem berühmten Bericht vom Gastmahl von Belshazzar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unseren Betrachtungen über den Propheten Daniel fortfahren. Und da gibt es noch eine ganz bekannte Erzählung, die wir alle schon einmal in unserer Kindheit im Religionsunterricht gehört haben, nämlich die Erzählung von Daniel in der Löwengrube. Diese bekannte Erzählung von Daniel in der Löwengrube fällt bereits in die Zeit, als die Perser und Meder das babylonische Reich erobert hatten. Daniel war auch unter der Herrschaft der Perser und Meder ein hoher Beamter. Die anderen Beamten waren aber neidig auf ihn und versuchten Daniel durch eine religiöse Anklage zu Fall zu bringen. Nun wollen wir diese berühmte Geschichte einmal miteinander lesen und dazu schlagen wir das 6. Kapitel auf, also Buch Daniel, 6. Kapitel ab dem Vers 2. Also Buch Daniel, 6. Kapitel ab dem 2. Vers. König Darius fand es gut, über das Reich 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Über diese 120 Statthalter setzte er 3 oberste Beamte, zu denen auch Daniel gehörte. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Daniel zeichnete sich vor den anderen obersten Beamten aus und war ein außergewöhnlicher Beamter des Königs. Denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Der König erwog sogar, Daniel zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. Da suchten die obersten Beamten und Statthalter einen Grund, um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Sie konnten aber keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war zuverlässig. Keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man ihm nachweisen. Da sagten jene Männer: Wir werden keinen Grund finden, um diesen Daniel anzuklagen, es sei denn, wir finden gegen ihn etwas wegen des Gesetzes seines Gottes. Also die Beamten haben festgestellt, dass sie keine Anklage gegen Daniel vorbringen können. Aber sie haben diesen Mann jüdischer Herkunft nicht dulden wollen. Sie wollten ihn weghaben. Und jetzt haben sie gesagt, das einzige Mittel, um diesen Mann loszuwerden, besteht darin, dass wir ihn wegen seines jüdischen Glaubens anklagen. Damit haben wir eine Möglichkeit, diesen fähigen Mann zu beseitigen und dann haben wir die Macht in der Hand. Was tun jetzt diese hohen Beamten? Sie gehen zum König. Und da lesen wir weiter. Darum bestürmten die obersten Beamten und Statthalter den König und sagten zu ihm: König Darius, mögest du ewig leben. Alle obersten Beamten des Reiches, die Präfekten, Räte und Statthalter raten dem König, ein Dekret zu erlassen und folgendes Verbot in Kraft zu setzen. Jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen außer an dich, König, eine Bitte richtet, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Erlass dieses Verbot, o König, und fertige ein Schreiben darüber aus. Es soll nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser unabänderlich sein. Und König Darius unterzeichnete das Verbot. Also diese Männer kommen zum König und sagen: Erlass bitte ein Dekret, dass niemand eine Bitte gegenüber Gott oder Menschen äußern darf, außer an dich. Also niemand darf sich an Gott wenden oder an einen Menschen wenden, um eine Bitte zu erlangen, sondern nur an dich. Und der König erlässt also dieses Dekret und verbietet damit, dass irgendjemand sich an einen Gott wenden darf oder an einen Menschen wenden darf, außer an ihn. Wie geht's nun weiter? Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war. Nun schlichen sich jene Männer heran und fanden Daniel, wie er zu seinem Gott betete und flehte. Darauf gingen sie zum König und erinnerten ihn an sein Verbot. Sie sagten: O König, hast du nicht ein Verbot unterzeichnet, nachdem jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen außer an dich, o König, eine Bitte richtet, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König gab zur Antwort: Die Anordnung steht fest, nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser. Da berichteten sie dem König: Daniel, einer von den verschleppten Juden, achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast, sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, war es ihm sehr peinlich, und er dachte nach, wie er Daniel retten könne. Bis Sonnenuntergang bemühte er sich, ihn frei zu bekommen. Doch jene Männer bestürmten ihn und sagten: Bedenke, König, es ist bei den Medern und Persern Gesetz, dass jedes Verbot und jedes Dekret, das der König erlässt, unabänderlich ist. Darauf befahl der König, Daniel herzubringen, und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König sagte noch zu Daniel: Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. Und man nahm einen großen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegel und mit den Siegeln seiner Großen, um zu verhindern, dass an der Lage Daniels etwas verändert würde. Dann ging der König in seinen Palast. Fastend verbrachte er die Nacht. Er ließ sich keine Speisen bringen und konnte keinen Schlaf finden. Früh am Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel und fragte: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor den Löwen erretten können? Daniel antwortete ihm: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nicht zu Leide, denn in seinen Augen war ich schuldlos und auch dir gegenüber, König, bin ich ohne Schuld. Darüber war der König hoch erfreut und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. So wurde Daniel aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung, denn er hatte seinem Gott vertraut. Nun aber ließ der König die Männer herbeiholen, die Daniel verklagt hatten, und ließ sie mit ihren Kindern und Frauen in die Löwengrube werfen. Sie waren noch nicht am Boden der Grube angelangt, da stürzten sich die Löwen auf sie und zermalmten ihnen alle Knochen. Darauf schrieb König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde: Friede sei mit euch in Fülle. Hiermit ordne ich an, im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten. Denn er ist der lebendige Gott. Er lebt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Tatzen der Löwen errettet. Daniel aber ging es gut unter dem König Darius und auch unter dem Perserkönig Kyros. Liebe Freunde, diese berühmte Geschichte zeigt uns noch einmal, wie Daniel zu seinem Glauben steht. Wir haben jetzt mehrmals gehört, wie Daniel immer wieder auf die Probe gestellt wurde. Man hat versucht, ihn zum Abfall zu bringen von seinem Glauben. Aber Daniel bleibt bei seinem Glauben. Und diese Gestalt von Daniel, die ist so beeindruckend, weil nämlich diese Gestalt so sehr vom Geist Gottes gelenkt ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Gestalt, die sich durch einen ungeheuren Mut auszeichnet, durch eine Standfestigkeit im Glauben. Er ist bereit, auch sein Leben hinzugeben für den Glauben. Daniel, das bedeutet, mein Richter ist Gott. Also er steht vor Gott als seinem Richter. Und Gott ist für ihn das Maß der Dinge. Nicht der König, nicht der Mensch, nicht andere Religionen, sondern Gott ist sein Richter. Vor Gott muss er seine Haltung verantworten. Zu Gott muss er sich bekennen. Und das gibt ihm die Kraft, auch Königen zu widerstehen. Das gibt ihm die Festigkeit, auch gegenüber den Intrigen der anderen nicht nachzugeben. Also Daniel ist immer wieder eine Gestalt, die unglaublich nachdenklich stimmt. Dieser Mann, der von der Weisheit Gottes erfüllt ist und auch den anderen Völkern und Nationen gegenüber zeigt, dass der Geist Gottes in ihm wirkt. Und auch diese Standfestigkeit, diese Stärke, diese Größe, wo man einfach spürt, das ist ein Mann Gottes, das ist ein Prophet, das ist immer unglaublich beeindruckend. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bis jetzt über einige bekannte Begebenheiten im Leben von Daniel gesprochen, über das Gastmahl des Belshazzar, aber auch über Daniel in der Löwengrube. Nun kommen wir noch zu einer weiteren bekannten Geschichte. Und da geht es um die Rettung der Susanna durch den Propheten Daniel. Und dazu schlagen wir das 13. Kapitel dieses Buches auf und lesen ab Vers 1. Also Buch Daniel, Kapitel 13, ab Vers 1. Und da wird uns nun Folgendes geschildert, dass es nämlich eine Frau gegeben hat, die den Namen Susanna getragen hat. Und diese Frau war von einer außergewöhnlichen Schönheit. Und da gab es nun zwei Männer, die von einer Begierde entflammt worden sind und diese Frau für sich haben wollten. Aber diese Frau widersteht diesen Männern und hat damit große Schwierigkeiten, die sie dann ausstehen muss. Doch nun hören wir diese Geschichte von der Errettung der Susanne. In Babylon wohnte ein Mann mit Namen Joiakim. Er hatte Susanne, die Tochter Hilkias, zur Frau. Sie war sehr schön und gottesfürchtig. Auch ihre Eltern waren gerecht und hatten ihre Tochter nach dem Gesetz des Moses erzogen. Joiakim war sehr reich. Er besaß einen Garten nahe bei seinem Haus. Die Juden pflegten bei ihm zusammenzukommen, weil er der angesehenste von allen war. Als Richter amtierten in jenem Jahr zwei Älteste aus dem Volk. Von denen galt, was der Herr gesagt hat: Ungerechtigkeit ging von Babylon aus, von den Ältesten, von den Richtern, die als Leiter des Volkes galten. Also das waren zwei Männer, die nicht vom Geist Gottes erfüllt waren. Und diese zwei Männer, so heißt es weiter, hielten sich regelmäßig im Haus Joiakims auf, und alle, die eine Rechtssache hatten, kamen zu ihnen. Hatten sich nun die Leute um die Mittagszeit wieder entfernt, dann kam Susanna und ging im Garten ihres Mannes spazieren. Die beiden Ältesten sahen sie täglich kommen und umhergehen. Da regte sich in ihnen die Begierde nach ihr. Ihre Gedanken gerieten auf Abwege und ihre Augen gingen in die Irre. Sie sahen weder zum Himmel auf, noch dachten sie an die gerechten Strafen Gottes. Beide hatten wegen Susanna Liebeskummer. Doch keiner sagte dem anderen etwas von seinem Schmerz. Denn sie schämten sich darüber, dass sie so begierig waren, mit ihr zusammen zu sein. Ungeduldig warteten sie jeden Tag darauf, sie zu sehen. Eines Tages sagte der eine zum anderen: Gehen wir nach Hause, es ist Zeit zum Essen. Sie trennten sich also und gingen weg. Dann aber kehrte jeder um und sie trafen wieder zusammen. Sie fragten einander nach der Ursache und gestanden sich ihre Leidenschaft. Darauf verabredeten sie eine Zeit, zu der es ihnen möglich sein sollte, Susanna allein anzutreffen. Während sie auf einen günstigen Tag warteten, kam Susanna eines Tages wie gewöhnlich in den Garten, nur von zwei Mädchen begleitet, und wollte baden, denn es war heiß. Niemand war dort außer den beiden Ältesten, die sich versteckt hatten und ihr auflauerten. Sie sagte zu den Mädchen: Holt mir Öl und Salben und verriegelt das Gartentor, damit ich baden kann. Die Mädchen taten, wie ihnen befohlen war. Sie verriegelten das Tor und verließen den Garten durch die Seitenpforte, um zu holen, was ihnen aufgetragen war. Von den Ältesten bemerkten sie nichts, denn diese hatten sich versteckt. Als die Mädchen weg waren, standen die beiden Ältesten auf, liefen zu Susanna hin und sagten: „Das Gartentor ist verschlossen und niemand sieht uns. Wir brennen vor Verlangen nach dir, sei uns zu Willen und gib dich uns hin. Weigerst du dich, dann bezeugen wir gegen dich, dass ein junger Mann bei dir war und dass du deshalb die Mädchen weggeschickt hast.“ Das seufzte Susanna und sagte: „Ich bin bedrängt von allen Seiten. Wenn ich es tue, so droht mir der Tod. Tue ich es aber nicht, so werde ich euch nicht entrinnen. Es ist besser für mich, es nicht zu tun und euch in die Hände zu fallen, als gegen den Herrn zu sündigen.“ Dann schrie Susanna so laut sie konnte. Aber zugleich mit ihr schrien auch die beiden Ältesten, und einer von ihnen lief zum Gartentor und öffnete es. Als die Leute im Haus das Geschrei im Garten hörten, eilten sie durch die Seitentür herbei, um zu sehen, was ihr zugestoßen sei. Als die Ältesten ihre Erklärung gaben, schämten sich die Diener sehr. Denn noch nie war so etwas über Susanna gesagt worden. Also die beiden Ältesten, die sagen ganz einfach, sie hätten Susanna mit einem Mann gesehen. Sie selber wollten sie haben, aber Susanna hat sich ihnen verweigert, weil sie an ihrem Glauben festgehalten hat und das tun wollte, was Gott befiehlt. Und nun wurde sie angeklagt, man hätte sie im Garten mit einem fremden Mann gesehen und die Leute sind ganz schockiert. Doch hören wir weiter. Als am nächsten Morgen das Volk bei Joachim, ihrem Mann, zusammenkam, erschienen auch die beiden Ältesten. Sie kamen mit der verbrecherischen Absicht, gegen Susanna die Todesstrafe zu erwirken. Sie sagten vor dem Volk: „Schickt nach Susanna, der Tochter Hilkias, der Frau Joachims.“ Man schickte nach ihr. Sie kam, begleitet von ihren Eltern, ihren Kindern und allen Verwandten. Susanna war anmutig und sehr schön. Sie war aber verschleiert. Um sich an ihrer Schönheit zu weiden, befahlen die Gewissenlosen, sie zu entschleiern. Da weinten ihre Angehörigen und alle, die sie sahen, begannen ebenfalls zu weinen. Vor dem ganzen Volk standen nun die beiden Ältesten auf und legten die Hände auf den Kopf Susannas. Sie aber blickte weinend zum Himmel auf, denn ihr Herz vertraute dem Herrn. Die Ältesten sagten: „Während wir allein im Garten spazieren gingen, kam diese Frau mit zwei Mägden herein. Sie ließ das Gartentor verriegeln und schickte die Mägde fort. Dann kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte, und legte sich zu ihr. Wir waren gerade in einer abgelegenen Ecke des Gartens. Als wir aber die Sünde sahen, eilten wir zu ihnen hin und sahen, wie sie zusammen waren. Den Mann konnten wir nicht festhalten, denn er war stärker als wir. Er öffnete das Tor und entkam. Aber diese da hielten wir fest und fragten sie, wer der junge Mann war. Sie wollte es uns aber nicht verraten. Das alles können wir bezeugen.“ Die versammelte Gemeinde glaubte ihnen, weil sie Älteste des Volkes und Richter waren, und verurteilte Susanna zum Tod. Da rief sie laut: „Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen.“ Der Herr erhörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten: Was soll das heißen, was du gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte: Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels? Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt? Kehrt zurück zum Ort des Gerichts. Denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander. Ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit bist du alt geworden. Doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt: Einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast? Er antwortete: Unter einer Zeder. Da sagte Daniel: Mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er: Du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln. Sie fürchteten sich und waren euch zu Willen. Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast? Er antwortete: Unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm: Mit deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten entzwei zu hauen. So wird er euch beide vernichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier hat also Daniel diese zwei Männer einzeln verhört. Und zum Schluss stellt er beiden die Frage: Unter welchem Baum war denn das, was ihr da gesehen habt? Unter welchem Baum habt ihr denn die Susanna mit dem Mann gesehen? Und der eine sagt: Unter einer Zeder. Und dann kommt der andere dran, bekommt die gleiche Frage: Unter welchem Baum hast du denn diese zwei gesehen? Und der sagt: Unter einer Eiche. Und das war ein Widerspruch. Und mit diesem Widerspruch, der eine sagt unter einer Zeder und der andere sagt unter einer Eiche. Und damit wurden die beiden Männer einer Lüge überführt. Es war klar, dass das, was sie hier gesagt haben, nicht gestimmt hat. Und damit war die ganze Anklage hinfällig. Nun lesen wir noch die letzten Verse. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Moses ihnen an. Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Hilkia und seine Frau priesen Gott wegen ihrer Tochter Susanna, ebenso ihr Mann Joachim und alle Verwandten, weil sich zeigte, dass sie nichts Schändliches getan hatte. Daniel aber gewann seit jenem Tag und auch weiterhin beim Volk großes Ansehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben damit jetzt einige ganz bekannte Episoden von Daniel kennengelernt. Wir haben gehört von den Jünglingen im Feuerofen. Wir haben gehört vom Gastmahl des Belshazzar. Dann haben wir auch gehört von Daniel in der Löwengrube und schließlich von der Rettung der Susanna. Das sind ganz berühmte Episoden aus dem Buch Daniel, die jeder von uns auch kennen sollte. Und das sind auch Episoden, die jeden von uns nachdenklich stimmen sollten. Auch dieses letzte Kapitel, wo man sieht, der Prophet, der kämpft für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit. Und der Prophet ist auch imstande, Männer, die andere betrügen, zu widerlegen. Der Prophet ist vom Geist Gottes erfüllt und hilft den Menschen, die durch falsche Zeitgenossen in die Enge getrieben werden, die gefährdet werden. Der Prophet ist ihr Verteidiger. Der Prophet tritt für sie ein und er holt sie heraus aus dieser schwierigen Situation. Das alles ist Aufgabe des Propheten. Und das wird vor allem bei der Gestalt von Daniel in einer unglaublich beeindruckenden Weise gezeigt und bezeugt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.